Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Rainer Brandes. Guten Abend. Die Junge Union hat einen neuen Vorsitzenden. Zur Wahl standen zwei Kandidaten. Und dieser Satz ist geschlechtergerecht, denn eine Kandidatin gab es nicht. Jens Spahn ist von beiden begeistert.
Die Jusos, die haben Kevin Kühnert. Von den jungen Grünen oder den jungen Liberalen hört man nur, wenn es um freies Kiffen geht, sonst kennt man da überhaupt keinen. Und wir haben hier heute schon wieder zwei Kandidaten erlebt, die in der Lage sind, mit Leidenschaft, mit klaren Positionen, mit Werten den Saal zum Rocken zu bringen. Sowas hat nur die Junge Union.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Wir schalten gleich zu unserer Reporterin nach Berlin. Es gibt Krach in der GroKo wegen des Haushaltsplans von Finanzminister Olaf Scholz. In Paris arten die Gelbwesten-Proteste in Gewalt aus. Und Fatalismus, Widerstand und etwas Zuversicht. Der Hintergrund berichtet aus Venezuela ab 20 vor 7. Paul Ziemiak ist seit Dezember Generalsekretär der CDU. Zuvor war er mehr als 4 Jahre lang Vorsitzender der Jungen Union. Sein neuer Job lässt sich nicht vereinbaren mit dem Vorsitz der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Also mussten heute die Jungen Unionisten in Berlin zu einem außerordentlichen Deutschlandtag zusammenkommen. So nennen sie ihre Treffen dort. Für uns dabei ist Katharina Hamberger. Frau Hamberger, es gab zwei Kandidaten, Stefan Gruner und Tilman Kuban. Tilman Kuban hat das Rennen gemacht. Wofür steht er?
Nun ja, er hat sich wahrscheinlich durchgesetzt hier mit seiner sehr starken Rede. Also er war sehr angriffslustig, hat hier sehr laut geredet, sehr mitreißend geredet, hat ja die Delegierten tatsächlich teilweise hier von den Sitzen gerissen und hatte aber auch schon sehr starke Unterstützer. Also so stand zum Beispiel der Landesverband Bayern hinter ihm und das sind ja auch schon ein Großteil der Abgeordneten oder der Delegierten, hier in Berlin bei diesem außerordentlichen Deutschlandtag. Von daher war das eine ganz gute Startrampe. Er steht erstmal, glaube ich, für das Thema Europa mehr in den Mittelpunkt stellend. Das kommt auch daher, dass er vor das Europaparlament kandidiert und das hat er auch mitgebracht sozusagen. Dass er gesagt hat, das nehme ich als einen Vorteil für mich. Ich kann uns im Europaparlament vertreten und ich kann dieses Thema jetzt auch im Europawahlkampf breit spielen. Dann steht er sicher auch für die üblichen Themen, die die JU so vertritt, zum Beispiel das Thema Rente. Da hat er gefordert, Mütterrente, Rente mit 63, das müsste nochmal auf den Prüfstand. Das hat er schon vor dem Deutschlandtag gesagt. Auch möchte er gegenüber der Mutterpartei wieder etwas aufmüpfiger sein. Das hat er auch angekündigt. Und im Großen und Ganzen steht er wohl auch für einen grundsätzlich eher konservativen Kurs. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Die Junge Union steht ja auch meistens etwas weiter rechts als die CDU. Bei der CSU, glaube ich, kann man sich da manchmal auch streiten. Wenn man hier mit Delegierten spricht, dann heißt es auch, dass er mit seiner Art manche überzeugt hätte. Also er gilt als integrierender, als das Stefan Gruner ist und als jemand, der die Leute mehr mitnehmen kann.
Paul Ziemiak war ja ein sehr prominenter und auch rhetorisch geschickter Kopf der Union mit klarem konservativem Profil. Jetzt haben Sie gesagt, der Neue ist auch konservativ, aber wird er da mithalten können, auch rhetorisch?
Na, das wird er sicher noch unter Beweis stellen müssen. Er hat jetzt erstmal 1,5 Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl 2020. Dann wird bei der Jungen Union wieder ein neuer Vorsitzender gewählt. Also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er rhetorisch die Delegierten hier, die Junge Union-Mitglieder, mitnehmen kann. Und dass er da, glaube ich, hinter Paul Ziemiak auch nicht zurückstecken muss. Der hat ja auch als damals 2014, als er gewählt wurde, die Delegierten mit einer Rede überzeugt und kam da eher als Überraschungskandidat.
Zuletzt hatte es ja viel Wirbel um die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegeben, wegen ihres Witzes über das dritte Geschlecht und ihren Äußerungen gegen multikulturelle Erziehung im Kindergarten. Wie kam das bei den jungen Unionisten an?
Ja, Kramp-Karrenbauer ist ja heute hier auch aufgetreten. Sie hat ja heute auch 100 Tage tatsächlich im Amt. Und sie kam da erstmal gut an. Also sie, glaube ich, ist jetzt erstmal wohlwollender aufgenommen worden, als dass die frühere Vorsitzende Angela Merkel eben zum Ende ihrer Amtszeit dann aufgenommen worden ist. Sie hat ja dann eher hier ein bisschen polarisiert bei der Jungen Union. Die Bayern fanden sie am Ende gar nicht mehr gut, sind teilweise sitzen geblieben. Dass die Junge Union solche Witze, über die man streiten kann, nicht so schlecht findet, hat sich also wie den Sie gerade erwähnt haben, hat sich darin gezeigt, dass das auch Tilman Kuban in seiner Rede angesprochen hat, also eine Toilette für ein drittes Geschlecht, und dass das entsprechend Jubel ausgelöst hat. Also man steht da eher, was das betrifft, was solche Wortwahl betrifft, auf der Seite der neuen Vorsitzenden der CDU.
Es war ja zuletzt in der Union auch viel über die Rede über, wir müssen mehr weiblicher werden. Nun stand hier bei der jungen Union überhaupt keine Frau zur Wahl. Spielt das überhaupt eine Rolle? Wird das überhaupt diskutiert?
Naja, heute war das kaum ein Thema. Es wurde einmal kurz gesagt vom Tagungsleiter, dass das Frauenquorum hier heute eben nicht weiter eine Rolle spielt, weil es ja eben nur um einen Vorsitzenden geht. Da wurden ein paar Buhrufe offenbar von weiblichen Delegierten. Aber grundsätzlich war das jetzt erstmal keine große Diskussion hier. Aber die Junge Union wird sich damit beschäftigen müssen, bei 31% Frauenanteil bei den Mitgliedern. Da kommen sie nicht drum herum, sich dieser Debatte auch nochmal zu stellen, wie sie mehr Frauen gewinnen kann.
Danke, Katharina Hamberger, live aus Berlin, wo die Junge Union einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Haushaltsberatungen sind immer ein Kampf um knappe Mittel. Jeder Minister, jede Ministerin kämpft um einen möglichst hohen Etat. Doch das, was jetzt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU an den SPD-Finanzminister Olaf Scholz schreibt, das ist schon ungewöhnlich deutlich. Die Arbeitsfähigkeit seines Ministeriums sei mit den Plänen des Finanzministers nicht mehr gewährleistet. Frank Kapellan.
Mittwoch ist Kabinett-Eckwerte. Was bis mittags nicht in festen Tüchern ist, das passiert nicht mehr.
Gestern schon nimmt das Elend seinen Lauf, jedenfalls in den Augen des Entwicklungsministers. Gerd Müller kommt verspätet zu einem Termin, entschuldigt sich mit den Haushaltsberatungen. Der CSU-Minister hat mit Olaf Scholz telefoniert, dem Sozialdemokraten schließlich auch schriftlich klargemacht, was er von dessen Etatplanungen hält.
Ist der Scholz störrig?
Herzlich willkommen. Ja, das können Sie nochmal wiederholen.
Am Montag werden die Staatssekretäre über den Haushaltsplan für das kommende Jahr beraten. Am Mittwoch soll die grobe Planung bis zum Jahr 2023 von der Bundesregierung beschlossen werden. Der Finanzminister eckt an. Er hat, auch zum Unmut vieler Parteifreunde, versprochen, keine neuen Schulden zu machen. Seit Wochen betont Olaf Scholz, dass er wegen abflauender Konjunktur mit sinkenden Steuereinnahmen rechnet.
Wir haben ja eine unverändert ordentliche Lage. Es ist nur nicht mehr ganz so vorwärtsstrebend, wie es in den letzten Jahren war, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft.
Infolgedessen sind Haushaltskürzungen von mehr als 10% für jedes Ressort im Gespräch. Entwicklungsminister Gerd Müller sieht die Arbeits- und Planungsfähigkeit seines Hauses nicht mehr gewährleistet. 2019 kann er noch mit gut 10 Milliarden Euro rechnen. Schon im kommenden Jahr fehlen ihm allerdings einige 100 Millionen. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass sich die Lücke bis zum Ende der Finanzplanung im Jahr 2023 auf 7 Milliarden Euro summiere. Internationale Zusagen der Kanzlerin seien dann nicht mehr einhaltbar. Beispiel Klimaschutz. 1 Milliarde Euro will Deutschland in den globalen Entwicklungsinvestitionsfonds zum Klimaschutz stecken. Damit soll international geholfen werden, die Folgen des Klimawandels abzumildern, während Deutschland gerade darum ringt, die eigenen Ziele zu definieren.
Das Klimaschutzgesetz wird schwierig genug, aber entschieden wird die Klimafrage auch in den Schwellenländern wieder. Schwellen und in Entwicklungsländern.
Der Ärger Müllers ist auch daher groß, weil Olaf Scholz anders als im Koalitionsvertrag vereinbart davon abweicht, den Etat seines Entwicklungsministeriums parallel mit dem des Verteidigungsministeriums anwachsen zu lassen. Zudem plant Scholz offenbar rund 600 Millionen Euro aus dem Entwicklungsetat auf die NATO-Quote Deutschlands anzurechnen. Auch die Sozialdemokraten hatten zugesagt, die deutschen Verteidigungsausgaben auf 1,5% des Bruttoinlandsproduktes steigern zu wollen. Da aber auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen weit weniger Geld erhalten soll als in Aussicht gestellt, wird sich dieses Ziel wohl kaum erreichen lassen.
Ich bin bisher auch immer von dieser 1,5%-Zahl ausgegangen. Für mich ist das selber eine neue Entwicklung.
Meint der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu am Morgen im Deutschlandfunk. Auch er hält Einschnitte im Verteidigungsetat, nicht zuletzt wegen der desaströsen Lage der Bundeswehr, für kaum vertretbar. Warnt allerdings davor, die Schuld allein dem Finanzminister zuschreiben zu wollen.
Dieser Eckwertebeschluss ist ist ja kein einsames Produkt der Hexenküche des Bundesfinanzministers, sondern es ist ein gemeinsam getragener Beschluss der gesamten Regierung. Das heißt, wenn jetzt die Bundesregierung von diesem bisher angenommenen Ziel abrückt, dann wird sie dafür ihre Gründe haben. Ich will die dann aber auch wissen, wenn die Zahlen vorliegen.
Es offenbart sich jedoch ein Grundsatzkonflikt zwischen Sozialdemokraten und Union. Höheren Verteidigungsausgaben wollten viele Genossen nur zustimmen, wenn zugleich eine anständige Finanzierung von Entwicklung und Friedensprävention gesichert würde. Wenn der Vizekanzler nun dem Entwicklungsressort ans Geld geht, dürfte er auch den eigenen Parteifreunden einiges erklären müssen.
Frank Kapellan berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Neuseeland steht unter Schock. Gewalt gegen Muslime, das war dort bis gestern weitgehend unbekannt. Und dann erschießt ein Terrorist 49 Menschen. Der Schock und die Trauer sind das eine. Das andere sind bohrende Fragen. Wieso konnte der Attentäter offenbar ganz legal ein ganzes Waffenarsenal ansammeln? Jetzt verspricht die Premierministerin, das Waffenrecht zu verschärfen. Über ein Land in Trauer berichtet Lena Bodewein.
Für ein Land, das leidet, bitten wir dich, Herr, sei bei uns. Für eine Stadt, die leidet, sei bei uns. Für unsere toten Brüder und Schwestern, Herr, sei bei ihnen.
Menschen halten sich in den Armen. Sie singen und beten bei einer spontanen Mahnwache in Christchurch. Die Neuseeländer haben nicht nur Millionen von Euro für die Angehörigen der Opfer gesammelt, sie arbeiten mit allem, was ihnen wichtig ist, daran, den Schock dieses Attentats aufzuarbeiten. Sie umarmen sich spontan, sie trösten sich. Reporter nehmen ihre Interviewpartner in den Arm. Der Imam einer der beiden angegriffenen Moscheen berichtet, dass viele fremde Menschen kommen und ihn umarmen. Wir lieben dieses Land nach wie vor, sagte er am Samstag. Extremisten könnten das Vertrauen der Muslime in dieses Land nie erschüttern.
Das ist nicht Neuseeland.
Steht auf handgemalten Schildern zwischen Blumen, die an Moscheen überall im Land niedergelegt werden.
Wir denken an euch alle in dieser schweren Zeit. Ihr hättet hier sicher sein sollen, aber ihr wart es nicht.
Immer mehr Angehörige erhalten die traurige Gewissheit, dass ihre Männer, Frauen, Kinder unter den Opfern sind. Ein Syrer ist gestorben, der vor einigen Monaten erst mit seiner Familie aus den Wirren des Bürgerkriegs nach Neuseeland kam. Einer seiner Söhne ist verletzt, der andere vermisst in der Moschee.
The police are working to bring those bodies out by the end of the day.
Die Polizei bemüht sich, alle Leichen zu bergen. Spurensicherung, Gerichtsmediziner, Pathologen sind dabei und alle diese Menschen wissen, wie wichtig es ist für die Familien, dass sie ihre Angehörigen so schnell wie möglich sehen können. Premierministerin Jacinda Ardern besuchte heute in Christchurch ein Flüchtlingszentrum, in dem Angehörige von Opfern versorgt werden. Sie lobte das Verhalten der Polizei. Sie haben sofort auf den Notruf nach dem Anschlag reagiert. Der Verdächtige war 36 Minuten nach dem ersten Anruf in Gewahrsam. Er war mit dem Auto unterwegs und hatte weitere Waffen dort. Er wollte die Attacke ganz klar fortsetzen. Ein Handyvideo zeigt, wie Polizisten auf das Auto des mutmaßlichen Attentäters zustürmen. Ein Polizeiauto hat es gerammt und gestoppt. Sie zerren den Mann heraus und zu Boden.
Wir möchten der Öffentlichkeit versichern, dass wir niemanden suchen, der eine unmittelbare Bedrohung darstellt. Aber das heißt nicht, dass es solche Personen nicht gibt. Also bleiben wir äußerst wachsam, äußerst präsent, äußerst sichtbar. So stellen wir sicher, dass wir sofort eingreifen können, wenn jemand Unheil anrichten will.
In Christchurch ist viel bewaffnete Polizei zu sehen. Die Stadt ist wie ausgestorben. Moscheen sind gesichert. Bis hier wieder Normalität einkehrt, wird es lange dauern.
Lena Bodewein berichtete. In den letzten Wochen kamen in Frankreich immer weniger Menschen zu den Gelbwesten-Protesten. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass der harte Kern sich radikalisiert. Jedenfalls sind die Proteste heute in Paris in blanke Gewalt ausgeartet. Von dort berichtet Barbara Kostolnik.
Éric Drouet, einer der wichtigeren der vielen Sprecher der Gelben Westen, hatte es bereits im Vorfeld des Akt 18 angekündigt.
On a tous les éléments pour faire une belle journée.
Wir haben alle Elemente beisammen, dass das ein schöner Tag wird. Wir haben alles dran gesetzt, dass dieser Samstag unvergesslich wird. Es ist der gewalttätigste Samstag seit langem. Immer wieder werden auf den Champs-Élysées Schaufensterscheiben zertrümmert, Geschäfte geplündert und angezündet. Die Prachtstraße sieht aus wie ein einziges Schlachtfeld. Tränengasschwaden liegen in der Luft. Der Boden ist übersät von herausgebrochenen Pflastersteinen. Beißender Rauch steigt aus angezündeten Mülltonnen. Elektroroller brennen. Es knallt, wenn ihre Akkus explodieren. Zwei Zeitungskioske und eine Bank standen lichterloh in Flammen. Eine Mutter mit ihrem Kleinkind konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung über der brennenden Bank gerettet werden. Das berühmte Restaurant Fouquet's, Stammlokal von Ex-Präsident Sarkozy, wurde erst völlig verwüstet und dann angezündet. Eine Orgie der Gewalt, bei der die Polizei nur Zuschauer war. Ich will Paris beschützen, die Demonstranten, die Händler, die Franzosen, die einfach so herumlaufen wollen, sagte Innenminister Christophe Castaner. Aber man sieht, dass die extrem Gewaltbereiten hier unterwegs sind, angestachelt von einigen Führern der Gelben Westen, die heute nur ein Motto kennen, die Gewalt. Die etwa 5000 Sicherheitskräfte in Paris waren heute besonders gefordert, denn nicht nur die Gelben Westen demonstrierten, sondern auch viele Opfer von Polizeigewalt, Schausteller und viele tausend Umweltschützer. Sie waren unterwegs beim Jahrhundertmarsch für die Klimarettung. Unsere Demonstration für das Klima ist eine Demonstration der Hoffnung, sagte der Spitzenkandidat der französischen Grünen für die Europawahl, Yannick Jadot. Es geht nicht nur darum, den Klima-K.O. zu verhindern, sondern wir wollen unserer Jugend eine Zukunft bieten. Der Jahrhundertmarsch verlief weitgehend bunt und friedlich, während sich in anderen Stadtteilen Plünderer und Anarchisten des berüchtigten Schwarzen Blocks Katz-und-Maus-Spiele mit der Polizei lieferten. Der grüne Yannick Jadot will nicht alle Gelben Westen für die Gewaltausbrüche verantwortlich machen. Vielmehr sieht er viele Parallelen zwischen Klimarettern und Gelben Westen. Die immense Mehrheit der Gelben Westen hat mehrere Botschaften. Sie setzen sich ein für mehr Kaufkraft und gleichzeitig für unsere Umwelt. Niemand will schließlich, dass seine Kinder in einer chaotischen Welt leben.
Personne n'a envie que ses enfants vivent dans un monde chaotique.
In Paris nun war die Welt zumindest in Teilen sehr chaotisch. Ultimatum hatten einige führende Köpfe der Gelbwesten den heutigen 18. Samstag getauft. Gelbe Westensprecher Drouet will sich jedoch künftig nicht mehr mit Demonstrationen aufhalten.
Après cette journée, en tout cas pour moi, ce sera fini les manifestations.
Nach diesem Tag werde ich aufhören mit den Demos. Wir haben gezeigt, dass wir das können. Wir sind nicht gehört worden. Wir werden aber auch nicht 150 Jahre weiter demonstrieren. Jetzt handeln wir. Wir blockieren. Die Wirtschaft zum Beispiel, meiner bescheidenen Meinung nach.
Die Blockage l'économie, il y aura que ça de toute façon, à mon humble avis.
Nach dem Ende der nationalen Debatte, die der Präsident ins Leben gerufen hatte, und fast exakt 4 Monate nach der ersten großen Demonstration, hat das Gelbe Westenfeuer neue Nahrung bekommen.
Aus Paris war das Barbara Kostolnik. Heute ist es genau 5 Jahre her, dass Russland die Halbinsel Krim annektiert hat. Und man muss sagen, völkerrechtlich ist diese Annexion zwar nie akzeptiert worden, tatsächlich aber hat die Ukraine seither so gut wie keinen Einfluss mehr auf der Krim. Russland feiert die Einheit der Nation, berichtet Christina Nagel.
Es ist das Thema des Tages in den russischen Nachrichten. Die Wiedervereinigung Russlands mit der Krim. Überall im Land wird gefeiert, auch und besonders in Moskau. Am Mittag begann in der russischen Hauptstadt ein 3-tägiges Festival zu Ehren der Krim. Ein fröhliches Fest soll es werden, mit Musik, Tanz, Spezialitäten von der Krim, mit Fähnchen und Trachten. Aber bitte, darauf legte Valeri Fadejew bei der Vorstellung des Programms großen Wert, ohne allzu viel Hurra-Patriotismus.
Das Festival ist nicht politisch und das ist sehr wichtig. Die Tonalität ist eine andere. 5 Jahre sind vergangen. Die großen Ereignisse, die zur Rückkehr der Krim geführt haben, sind längst Geschichte geworden.
Will sagen, ein Faktum, an dem es nichts mehr zu rütteln gibt. Am 16. März, also heute vor 5 Jahren, fand auf der Krim das alles entscheidende Referendum statt. Organisiert von einer neu ins Amt gebrachten pro-russischen Regionalregierung, abgesichert von der russischen Armee. Offiziellen Angaben zufolge sprachen sich damals 97% der Wählenden für eine Vereinigung mit Russland aus. Nur 2 Tage später folgte ein entsprechender Vertrag. Seither, betont Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, sei die Krim fester und unentbehrlicher Bestandteil der Russischen Föderation. Für uns ist die Frage der Krim endgültig abgeschlossen, weil die Wiedervereinigung mit Russland das Resultat einer freien Meinungsäußerung der Bürger dieser Halbinsel war, in Form eines Referendums. Dieses wurde im Einklang mit internationalen Rechtsnormen durchgeführt, ein Paradebeispiel echter Demokratie. Ein Seitenhieb in Richtung Westen, der das Referendum nicht anerkennt. Der Anschluss aus Sicht der Europäer, der Amerikaner und der Ukrainer eine völkerrechtswidrige Annexion. Eine Einverleibung ukrainischen Territoriums, pseudo-legitimiert durch eine manipulierte Abstimmung. Der Westen verhängte Sanktionen, Russland aber feierte. Präsident Putin erklärte nicht ohne Stolz und Pathos:
Nach einer schweren, langen, anstrengenden Reise kehren die Krim und Sewastopol zurück in den Heimathafen.
Die russische Führung hat sich die Sicherung der Krim und damit auch der strategisch wichtigen Basis der Schwarzmeerflotte einiges kosten lassen. Da ist die Brücke von Kertsch, die das Festland nun mit der Halbinsel verbindet. Es gibt soziale Projekte, neue Kita-Plätze. Mehr als 10 Milliarden Euro will Russland bis 2022 ausgeben. Ein Sonderprogramm, von dem andere Regionen nur träumen können. Gut möglich, dass Präsident Putin zum Jubiläum noch etwas drauflegt. Am Montag reist er auf die Krim. Offiziell ist es ein Arbeitsbesuch. Schöne Bilder aber für das heimische Fernsehpublikum, die sind garantiert.
Christina Nagel berichtete aus Moskau. 5 Jahre Krim-Annexion, das ist auch unser Kommentarthema um 7:05. Die Slowaken wählen heute einen neuen Präsidenten. Und diese Wahlen könnten die politische Kultur des Landes verändern. Denn seit vor gut einem Jahr der Journalist Jan Kuciak ermordet worden ist, haben die Slowaken die korrupten Seilschaften im Land satt. Davon könnte ein neues Gesicht auf der politischen Bühne profitieren, berichtet Peter Lange.
In den Umfragen führte zuletzt die Bürgerrechtlerin und Rechtsanwältin Susanna Čaputová, liberal, ökologisch und proeuropäisch. Sie steht für die Reformbewegung, die sich in der Slowakei formiert hat, um mit der Korruption und den mafiaähnlichen Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft Schluss zu machen. Ich will dazu beitragen, dass unser Land gerechter wird, dass die Jungen, die im Ausland studieren und arbeiten, gern wieder zurückkommen in ein Land, zu dem sie eine positive Beziehung haben. Auf Platz 2 in den Umfragen zurückgefallen ist Maroš Šefčovič. Der parteilose Vizepräsident der Europäischen Kommission gilt bislang als unbelastet von Korruptionsaffären, hat aber für viele den Makel, dass er von der SMER aufgestellt wurde, von der linkspopulistischen größten Regierungspartei, die immer noch von Ex-Regierungschef Robert Fico geführt wird. Šefčovič will die Spaltung der Gesellschaft überwinden und ein Präsident der kleinen Leute sein. Ich bin eindeutig linksorientiert. Für mich sind deshalb alle bisher eingeführten Sozialprogramme besonders wichtig. Ich würde sicher nie Gesetze unterschreiben, mit denen zum Beispiel Gratismahlzeiten an Schulen abgeschafft würden. Und dann gibt es noch einen aussichtsreichen Kandidaten, der für die demokratischen Parteien eigentlich unwählbar ist. Stefan Harabin, höchst umstrittener Richter am obersten Gericht. Er könnte den rechtspopulistischen und rechtsextremen Protest hinter sich versammeln. Peter Bardi, Chefredakteur des Nachrichtenportals Actuality.sk, sieht ihn als reale Gefahr. Es droht wirklich, dass hier ein Kandidat des konspirativen Webs zum Präsidenten wird. Ein oberster Richter, der sich in einen prorussischen Troll verwandelt hat, der in seiner Rhetorik versucht, Trump zu ähneln, aber eher zu Putin abgleitet. 14 Tage vor der Wahl dürfen in der Slowakei keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Es kann sich also unbemerkt noch viel geändert haben an den Wählerpräferenzen. Das könnte besonders für Susanna Čaputová gelten. Sie tritt auch für die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften ein, in der sehr katholischen Slowakei für viele ein Unding. Und einer der katholischen Bischöfe hat den auch schon gewarnt, die Wahl einer ultraliberalen Kandidatin wäre eine Sünde.
Peter Lange aus Prag. In den Krankenhäusern von Städten und Gemeinden könnte es schon bald zu Streiks kommen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt und will jetzt eine Urabstimmung einleiten. Johannes Frevel.
Der Marburger Bund verlangt für die rund 55.000 Ärzte an mehr als 500 kommunalen Krankenhäusern unter anderem ein lineares Lohnplus von 5%, eine Begrenzung von Bereitschaftsdiensten und pro Monat mindestens 2 freie Wochenenden. Als zentraler Knackpunkt gilt die Forderung des Marburger Bundes, den Ärztetarifvertrag nicht mehr nur für Krankenhausärzte zu verhandeln, sondern künftig zu gleichen Bedingungen auch die Entlohnung von Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst der Kommunen tarifvertraglich zu bestimmen. Die Kommunen lehnen diese Forderung der Spartengewerkschaft ab und verweisen auf Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, die sie mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi abgeschlossen haben. Marburger Bundchef Rudolf Henke erklärte, die Gewerkschaft lasse sich von den Arbeitgebern nicht vorschreiben, wie weit ihr Vertretungsanspruch reiche.
Johannes Frevel war das. Und damit ist es jetzt Zeit für den Sport. Große Hoffnungen lagen für die deutschen Biathlon-Fans heute auf den Staffeln bei der Weltmeisterschaft. Marina Schweizer, wurden die denn erfüllt?
Die größten, nämlich die, die auf den deutschen Frauen lagen, wurden nicht erfüllt. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern war Norwegen die dominierende Nation. Thomas Kunze hat aber noch einen Vize-Weltmeistertitel der deutschen Männerstaffel zu vermelden.
Auf die deutschen Männer war Verlass an diesem WM-Staffeltag. Silber für Erik Lesser, Roman Rees, Arndt Peiffer und Benedikt Doll. Und dieser zweite Platz war hoch verdient, weil das deutsche Team sehr ausgeglichen unterwegs war und eine gute Mischung aus Sicherheit und Risiko fand. Speziell Arndt Peiffer zeigte als dritter Läufer ein Top-Rennen. Peiffer führte die Staffel unter die besten 3. Schlussläufer Benedikt Doll zeigte sich dann beim letzten Schießen nervenstark und sicherte den zweiten Platz hinter unschlagbaren Norwegern ab. Die übrigens auch bei den Frauen gewannen. Laura Dahlmeier und Co. verpassten als vierte das WM-Podium knapp. Für eine Medaille aber waren die Leistungen am Schießstand zu schwach, wie eine Strafrunde und 14 Nachlader deutlich beweisen.
Jetzt ist amtlich, was lange vermutet wurde, Deutschlands erfolgreichster aktiver Skirennläufer Felix Neureuther beendet seine Karriere. Erich Wartusch.
Der 34-Jährige hat bekannt gegeben, dass der Slalom morgen sein sportlicher Abschluss sein wird. Nach 13 Weltcupsiegen und 5 WM-Medaillen wird der neben Markus Wassmeier erfolgreichste deutsche alpine Skifahrer aufhören und eine beträchtliche Lücke im deutschen Herrenteam hinterlassen. Was in den letzten Wochen sich schon angedeutet hatte, ist jetzt also definitiv. Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden. So begründete Neureuther, warum er nach mehr als 16 Jahren dem alpinen Skiweltcup Adieu sagt.
Und damit zur Bundesliga. In Spiel 1 nach der Trennung von Trainer Domenico Tedesco unterlag Schalke 04 heute abermals mit Interimstrainer Huub Stevens ein 0:1 gegen Leipzig. Burkhard Hupe.
Wieder ganz gut gespielt, aber wieder nichts dafür bekommen. 0:1 die Niederlage gegen RB Leipzig. Zur Pause die Sachsen schon mit 1:0 vorne. Timo Werner, der Torschütze, unter gütiger Unterstützung der Schalker Hintermannschaft, allen voran Salif Sané. Die Schalker in der zweiten Halbzeit das bessere Team mit viel Einsatz, aber eben nicht mit genügend Präzision im Abschluss. Vor allen Dingen Burgstaller und Bruma in der Schlussphase hatten den möglichen Ausgleich auf dem Fuß, aber sie schossen jeweils über das Tor hinweg und so bleibt Schalke eigentlich nur die bittere Erkenntnis, dass auch ein neuer Trainer keine Wunder vollbringen kann. Schalke unterliegt Leipzig mit 0:1.
Ebenfalls mitten im Abstiegskampf steckt der VfB Stuttgart, dem Lokalrivalen aus Hoffenheim. Trotzte der VfB ein Unentschieden ab, Stefan Kersthold.
Die Hoffenheimer, die Gäste, sie gingen kurz vor der Pause in Führung durch den 13. Saisontreffer von André Grammaric. 0:1, das auch der Pausenstand. Im Anschluss in der zweiten Hälfte traf Pavel Kadarzabek für die Hoffenheimer nur den Pfosten. Dann wie aus dem Nichts der Ausgleich für die Stuttgarter. Andreas Beck mit der Flanke von der rechten Seite. Und ausgerechnet Steven Zuber, die Leihgabe der Hoffenheimer, traf für den VfB Stuttgart zum 1:1. Am Ende gab es noch Chancen für beide Mannschaften. Es blieb aber bei der letztendlich gerechten Punkteteilung Endstand zwischen Stuttgart und Hoffenheim 1:1.
Etwas Luft im Tabellenkeller verschafft hatte sich zuletzt Fortuna Düsseldorf. Gegen Wolfsburg kamen die Rheinländer heute aber nicht an. Michael Augustin.
Die Entscheidung fiel zwischen der 54. und 59. Minute. 1:1 stand es, nachdem Ayan die Düsseldorfer per Freistoß in Führung gebracht hatte und Memedi an seinem 28. Geburtstag für Wolfsburg ausgeglichen hatte. Aber dann die Tore für Wolfsburg. 2:1 Wechos, 3:1 Knoche, 4:1 Wechos. 3 Treffer innerhalb von 5 Minuten. Und an allen 3 Toren war der starke Franzose Roussillon beteiligt. Düsseldorf kam nochmal zum 2:4 in der 65. Minute durch Raman. Es gab Chancen auf beiden Seiten und letztlich noch ein drittes Tor durch den holländischen Stürmer Wout Weghorst. Das 5:2 kurz vor Schluss und das war dann auch der Endstand.
Im Duell der Abstiegskandidaten Augsburg und Hannover verlängerten die Schwaben die Negativserie der Hannoveraner, indem sie das Spiel drehten, Patrick Schmid.
Der FC Augsburg gewinnt am Ende den Kellerknaller verdient mit 3:1. Dabei lief es in der ersten Hälfte deutlich besser für Hannover. 1:0 Führung in der 8. Minute, Kopfball Hendrik Weidand. In der zweiten Hälfte Augsburg besser mit vielen guten Möglichkeiten und 3 Treffern. 65. Sergio Cordova köpft einen Pfostenabpraller ins Tor. 78. Jonathan Schmid mit einem frechen, direkt verwandelten Freistoß, als alle mit einer Flanke gerechnet hatten. Und kurz vor Schluss die Entscheidung durch André Hahn nach einem Patzer vom ansonsten überragenden Torhüter Michael Esser. Für Augsburg ein extrem wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Hannover muss nach dem 1:3 in Augsburg den direkten Klassenerhalt wohl abhaken.
Um 19.10 Uhr dann ausführlich Sport hier im Deutschlandfunk.
Danke, Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes. Danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.